dass die Intention einer richtigen Reform in ihr glattes Gegenteil verkehrt. Was jetzt passiert, meine Damen und Herren, ist natürlich auch unsozial, weil man einfach Vergünstigungen streicht, ohne dieses Volumen zu nutzen für eine Reform des Tarifs. Es wird mit anderen Worten ganz einfach kassiert. Meine Damen und Herren, wir wären mit einer Streichung der Eigenheitszulage ja einverstanden gewesen, wenn man den Leuten, den Familien dafür das Geld zum Bauen gelassen hätte. Aber so kommt ein gezielter Anschlag raus gegen das Eigentum und auch gegen die Familie. Ein Anschlag, den wir abgelehnt haben hier im Land Baden-Württemberg. Es ist ja auch wenig davon die Rede gewesen. Bei der Eigenheitszulage, wem es wirklich trifft, da kann man sicher über Mitnahmeeffekte reden, die sehen wir auch, deswegen werden wir auch unter bestimmten Bedingungen bereit gewesen, sie abzuschaffen. Aber wovon wenig die Rede war, ist, dass es gerade wieder mal Familien mit drei Kindern trifft, ein ganz bestimmtes Segment Familien mit mehreren Kindern, die durch diese Zulage die Möglichkeit hatten zum Bauen. Und eigentlich ist es schade, dass man dann gerade an dem Ende wieder mal anfängt. Es wäre viel besser gewesen, natürlich das Konzept der FDP umzusetzen. Was brauche ich das zu betonen? In der Woche vor der Bundestagswahl hat der Fokus festgestellt, dass es ein Modell für die Steuer mit Abstand das Beste durchgerechnet, realistisch und interessanterweise, muss ich es hier nochmal betonen, gerade dieses FDP-Modell hätte den Beziehern kleinerer und mittlerer Einkommen am meisten gebracht. Es hätte gerade denen am meisten gebracht, die weniger Geld haben, meine Damen und Herren. Ohne diejenigen zu diskriminieren und auszugrenzen, die mehr verdienen. Denn eines muss man schon mal sagen, schon vom Wort her hässlich ist die schwarz-rote Erfindung der Reichensteuer, meine Damen und Herren. Da geht schon eine verwunderte Frage an die CDU, wie man einer solchen Terminologie zustimmen kann. Denn es gibt nicht nur eine Diskriminierung im unteren Teil der Lohnskala, die wir ablehnen. Es gibt auch eine Diskriminierung von Menschen im oberen Teil der Lohnskala, die im Parteifunk sind. Wir wollten und wir wollen ein Ende des Selbstbetrugs in der Sozialversicherung. Wir wollen keine Systeme, die auf Tönern und Füßen stehen und unsere Kinder ruinieren. Was ist in Berlin geplant? Nichts. Nichts, was wirklich Reform heißen könnte. Angekündigt sind Beitragserhöhungen und die Heraufsetzung der Lebensarbeitszeit. Und dies unter gegebenen Bedingungen nichts anderes als eine kaschierte Rentenkürzung. Das nennt man dann systemstabilisierende Maßnahmen. Und bis die Menschen merken, dass das so stabilisierte System sie nicht mehr ausreichend sichert, ist es für Eigenvorsorge zu spät. Meine Damen und Herren, wir wollten und wir wollen Regeln für den Arbeitsmarkt, die nicht erbarmungslos eine Mauer aufrichten zwischen Arbeitslosen und Arbeitsplatzbesitzern. Aber dafür, dass diese Mauer hoch genug bleibt, dafür sorgen schon die Organisationen der Arbeitsplatzbesitzer. Sie haben ja schon gegenüber der Bundesregierung eine Art Veränderungssperre verfügt. Manchmal brauchen sie uns erst gar nicht was tätig zu werden. Schwache Versuche, über den Kombilohn zu reden, sind ja bereits durch die CSU zerredet worden. Natürlich kann man auch über den Kombilohn streiten, da gibt es Pro und Contra, aber Kombilohn wäre zum Beispiel ein Mittel gewesen, diese Mauer etwas durchlässiger zu machen. Schuldenstaat bändigen, indem wir ihn reformieren und wieder bezahlbar machen. Davon ist in der Politik dieser Bundesregierung, die sich selbst erst einmal Kräfte vergrößert hat, nicht mehr die Rede. Sicher ist es auch ein Gebot der Fairness, sich diese Bundesregierung im Handeln erst einmal beweisen zu lassen. Aber reden, meine Damen und Herren, reden muss man schon von der bitteren Enttäuschung, die diese Koalitionsvereinbarung bei vielen, gerade bei vielen Wählerinnen und Wählern der Mitte ausgelöst hat. Man hat in der Tat den Eindruck, als hätten die Akteure berauscht von der Aussicht auf künftige Regierungsämter in ihren Verhandlungen alle Probleme gleich wieder unter den Teppich gekehrt. Es war natürlich auch geschickt, meine Damen und Herren, je nachdem, von wo aus man es betrachtet. zuerst die Jobs zu verteilen und dann über die Sache zu reden. Meine Damen und Herren, wenn uns die Wählerinnen und Wähler den Auftrag geben, in diesem Frühjahr Verhandlungen zu führen, werden wir es sicher genau umgekehrt machen, nämlich zuerst darüber reden, was in diesem Land passiert ist. Die Sache muss vorangestellt werden, sonst verlieren die Menschen noch mehr den Glauben an die Politik, als es jetzt schon der Fall ist. Machen wir uns nichts vor. Viele quittieren die Politik in unserem Staat immer noch mit Galgenhumor. Sie fangen aber gleichzeitig auch an zu begreifen, dass ihnen der Staat überhaupt niemals das geben wird, was sich immer noch viele von ihm erträumen. Sicherheit, Geborgenheit, Zukunft. Die Menschen merken jetzt, dass sie sich nur selbst und untereinander helfen können. Was an Politik aus Berlin kommt, meine Damen und Herren, wird ganz im Gegensatz zu den Intentionen derer, die diese Politik machen, am Ende jedem die Augen öffnen, dass nur ein liberaler politischer Ansatz vernünftig sein kann, meine Damen und Herren. Und auch für unser Land gilt, es hilft kein Warten darauf, dass von den Rahmenbedingungen her etwas besser wird. Auch hier gilt, der Abschied von der Hoffnung auf die Bundespolitik muss neue Kräfte wecken. Wir brauchen eine Politik der Befreiung. Eine Politik der Befreiung von abenteuerlicher Überregulierung und Bevormundung, meine Damen und Herren. Wir müssen uns über schwaches Wachstum nicht wundern, wenn es bei uns ein Vielfaches braucht an Zeit und Aufwand, um sich selbstständig zu machen und ein Unternehmen zu gründen wie in anderen Ländern der EU und darüber hinaus. Wir brauchen eine Politik der Befreiung von staatlichem Aufwand überhaupt, weil wir sonst nie wieder einen bezahlbaren Staat haben. Den sozialen Sicherungssystemen und wir brauchen die Befreiung von einer Politik, die ständig misstraut, anstatt zu vertrauen. Meine Damen und Herren, wir brauchen keine Steuerverwaltung, die ohne angemessenen Anlass alle Matratzen umdreht und jeder nur mal in den Sparstrom schaut. Überschrift, selbst weniger Vermögende schaffen ihr Geld ins Ausland. Kurz vor Weihnachten ist das erschienen. Nach einem Bericht der Süddeutschen Zeitung sorgt die seit April 2005 mögliche Kontenabfrage dafür, dass zahlreiche Deutsche ihr Erspartes ins nahe Ausland schaffen, nicht nur Vermögende. Nach Angaben der SZ hat der Genossenschaftsverband Bayern herausgefunden, dass nicht nur große Vermögen abwandern, stattdessen seien inzwischen Anleger aus allen sozialen Schichten dabei, ihr Vermögen, sagen legal, über die Grenzen zu schaffen. Auch die Sparkassen berichten von Fällen, in denen Sparbücher mit weniger als 10.000 Euro über die Grenze wanderten. Nach einer Umfrage dieses Verbandes sind von den bayerischen Volksbanken seit Anfang des Jahres 2005 rund 350 Millionen Euro ins benachbarte Österreich abgeflossen. Die sind natürlich am Laufen getroffen. Das muss man sich mal vorstellen. Meine Damen und Herren, wenn ein Bambi verliehen würde für das höchste Gesetz des Jahres 2005, dann müssten die ihn bekommen, die dieses Gesetz gemacht haben. Und auch die es nicht wieder abschaffen wollen. Ich erinnere daran, dass zwischen CDU und FDP praktisch schon im Vorfeld der Bundestagswahl besprochen war, dieses Gesetz sofort wieder zu kassieren. Davon ist nicht mehr die Rede. Es liegt aber keineswegs nur an der SPD. Wenn man sich erinnert, dass wir die Sache im Landtag debattiert haben, auch hier von der FDP unterfielen allein. Und der baden-württembergische Finanzminister, Klammer auf, CDU, Klammer zu, hat unter dem Beifall der SPD sich dafür ausgesprochen, das Gesetz nicht zurückzunehmen. Das muss man sich mal überlegen. Also für alle gibt es einen Bambi. Gut, meine Damen und Herren, wir wollen weiter telefonieren und E-Mails verschicken, ohne dass jede Verbindung, und sei es ja auch noch so privat, im größten Datenfriedhof der Geschichte gesammelt und festgehalten wird. Meine Damen und Herren, die Freiheit stirbt. staubt leise. Und ich kann Ihnen auch genau sagen, wie sie staubt. Wenn diese Daten alle festgehalten werden, wenn Sie Ihr Handy in die Hand nehmen, wenn Sie sozusagen schon den Einzelverbindungsnachweis im Hinterkopf haben, die Vorstellung im Hinterkopf haben, durch welche FIMO dieser Einzelverbindungsnachweis geht, wo alles draufsteht, wann, von wo aus, wohin, was werden Sie dann tun? Ich garantiere Ihnen, Sie werden vorsichtiger. Sie werden weniger telefonieren. Sie mögen gar nichts zu verbergen haben. Das hat damit gar nichts zu tun. Sie fühlen sich einfach unwohl, weil sie beobachtet werden. Und das ist exakt der Punkt, den das Bundesverfassungsgericht beim Volkszählungsportal herausgearbeitet hat. Apropos Volkszählen, wenn man bei euch kichert gegenüber solchen Vorhaben, was damals die Gemüter in Wallung gebracht hat, verglichen mit dem, was wir jetzt haben, mit dieser Vorratsdatenspeicherung. Aber das Bundesverfassungsgericht hat es auf den Punkt gemacht. Wenn die Menschen sich ständig beobachtet fühlen, werden sie von ihren Freiheiten keinen Gebrauch machen. Und das wird auch im Bereich der Telekommunikation so sein, wenn jeder das Gefühl hat, es ist alles registriert, was ich tue, aber fange zwei bis ins Detail. Das ist ein fürchterlicher Weg, meine Damen und Herren. Das können und wollen wir selbst entscheiden. Vertragsfreiheit hat auch ohne grüne Kontrolle funktioniert und wird auch in Zukunft funktionieren. Aber es läuft übrigens ein bezeichnetes Licht auf eine sogenannte Bürgerrechtspartei. Das Ende der Vertragsfreiheit versucht man durch Kontrolle herbeizuführen. Die Grünen sind ja die treibende Kraft von sogenannten Antidiskriminierungsgesetz. Alles davon wird uns nicht erspart bleiben, weil man da so klug war, das auf der europäischen Ebene zu bringen, von Deutschland aus. Gell? Da stehen sich manche Leute scheinheilig hin und sagen, wir müssen ein bisschen machen, was die EU uns vorschreibt. Aber das Antidiskriminierungsgesetz ist in Deutschland geboren. Es ist über die Bande gespielt worden, es ist von den Grünen voranbewegt worden. Und wenn das umgesetzt würde, was die Grünen wollen, dann wäre es das Ende der Vertragsfreiheit. Herzlichen Dank an die Vorschläge dieser sogenannten Bürgerrechtspartei. Wir brauchen Reformen, wir brauchen ein paar konkrete Veränderungen, um die bisher guten Lebensbedingungen und um den Wohlstand und die Arbeitsplätze in diesem Land nicht weiter zu gefährden und abzubauen. Und dazu gehört, dass wir alle die in der Wirtschaft für Schwung sorgen, Arbeitgeber wie Arbeitnehmer, mit allen Mitteln unterstützen, über die eine Landesregierung verfügt, wenn schon die Rahmenbedingungen auf Bundesebene nicht stimmen. Und eine Landesverwaltung kann vieles tun. Vor allem bei sich selbst. Ich sage, Schluss mit dem Gerede um die Staatsreform. Wir müssen es jetzt endlich auch machen, meine Damen und Herren. Da kann ich übrigens den Vorschlag, den Birgit Homburg in letzter Zeit schon gemacht hat, auch durchaus hilfreich sein. Warum nicht nämlich eine erfolgsabhängige Vergütung der Regierungsmitglieder? Ich meine, was ist jetzt, wenn wir gegen hin und würden sagen, wir wollen die Nullverschuldung in 4 Jahren. Für jedes Jahr darauf, in dem das Ziel nicht erreicht wird, werden die Gelder der Regierungsmitglieder um 10% gekürzt. Was liberale meinen, wenn sie sagen, der Staat soll sich auf seine Kernaufgaben reduzieren und weshalb das keineswegs zu weniger Wärme und Solidarität führt. Meine Damen und Herren, wer eine Bewährungsstrafe bekommen hat oder vorzeitig aus der Haft entlassen worden ist, bekommt in der Regel einen Bewährungshelfer oder eine Bewährungshelferin. Das sind Beamte des Landes Baden-Württemberg, die aus ihrer Sicht zu Recht seit Jahren über eine zu große Belastung klagen. Was tun? In der Vergangenheit, wenn ein solches Problem aufgetreten ist, hat es nur den reflexartigen Ruf gegeben, mehr Geld, mehr Stellen. Das ist das, was man über mehr Geld, mehr Stellen. Aber das war der falsche Weg schon in der Vergangenheit. Das hat uns in eine verhängnisvolle Lage gebracht und das ist der falsche Weg auch für die Zukunft. Meine Damen und Herren, ich habe schon immer daran geglaubt, dass es genug, wie man so schön sagt, gestandene Frauen und Männer in Baden-Württemberg gibt, die selbst bereit sind, sich um einen Menschen zu kümmern, den wir den Weg zurück in die Gesellschaft ebnen wollen. Und wir werden deshalb in der Zukunft ganz anders vorgehen als bisher. Die Aufgabe der Bewährungshilfe wird auf einen freien Trägerportal, der schon aus eigenem Interesse neu an die Sache herangeht, nämlich die hauptamtlichen professionellen Kräfte werden neben der Behandlung schwieriger Fälle vor allen Dingen die Aufgabe haben, ehrenamtlich tätige Bürgerinnen und Bürger zu betreuen und anzuleiten, Bürgerinnen und Bürger die Hilfe von Mensch zu Mensch leisten. Vielleicht denkt einer, es ist schwierig, diese Menschen zu finden. Weit gefehlt. Natürlich ist mir prophezeit worden, dass wir dieses Modell nicht zum Laufen bringen, weil keiner bereit ist, mitzumachen. Natürlich kam die Prophezeiung genau von denen, die im Zweifel auf den Staat setzen. Gott sei Dank haben sie sich geirrt. Das ist ein gutes Zeichen für die Gesellschaft und die Menschen in Baden-Württemberg. Wir haben schon in der Startphase viel mehr qualifizierte Bewerberinnen und Bewerber, als wir selbst gehofft haben. Und Sie können sich vorstellen, dass es für mich ein glücklicher Tag war, bei der Vereidigung der ersten 60 ehrenamtlichen Bewerbungshelferinnen und Bewerbungshelfer im Sitzungssaal des Justizministeriums dabei zu sein. Wird uns auch in einem der zentralen Zukunftsthemen im Land beschäftigen, nämlich der Betreuung der Kinder in Kindertageseinrichtungen und vor allen Dingen in der Schule, Stichwort Ganztagsbetreuung. Meine Damen und Herren, wenn wir die Beteiligung der Vereine und eben auch der Eltern wirklich wollen, dann dürfen wir da die Latte nicht zu hoch legen. Ich habe immer das Bild der Frau zitiert und es ist immer noch das typische Bild, die fünfmal in der Woche mittags für ihr Kind kocht. Sie wäre besser bedient, wenn sie zweimal in der Woche für alle Kinder in der Schule beim Wochenende würde und an den anderen drei Tagen über Mittag nicht zu Hause angebunden wäre, was ja von entscheidender Bedeutung sein kann, wenn sie einen Arbeit sucht. Aber wenn Sie von dieser Frau wieder fünf Formulare, Erklärungen und Befähigungsnachweise verlangen, bevor sie beim Kochen helfen darf, dann wird sie es wieder bleiben lassen. Und wir bleiben bei dem falschen Ansatz, dass man den Eltern, obwohl die Kinder gleich, wie man es dreht und wendet, immer den größten Teil der Zeit bei ihnen sind, dass man den Eltern eigentlich immer weniger zutraut. Bezeichnenderweise ist es auch alles andere als einfach, sondern ein trauriger Weg durch die Bürokratie, muss man sich mal vorstellen, wenn Eltern gemeinsam ihre eigenen Kinder in einer eigenen Einrichtung betreuen wollen. Dann kommt die Behörde und misst die Höhe der WCB. Es ist nur noch eine Frage, wie sie dann zu messen auch nach Hause kommen. Das ist schon unser Schicksal, wie kompliziert wir alles machen können. Aber noch ein Stichwort zur Professionalität. Ich betone, ich achte die Leistung professioneller Erzieherinnen, Erzieher, Lehrerinnen und Lehrer hoch. Aber die professionellen Helfer des Staates werden auch immer in einer gewissen Gefahr sein, vorstellen zu sagen, nur wir können es und ihr könnt es nicht. Generell gilt nur mit einer guten Balance zwischen professionellen beim Staat, natürlich auch bei freien Trägern einerseits, aber eben auch ehrenamtlich engagiert andererseits, werden wir ernst machen können mit dem Programm, dass die Gesellschaft einen größeren Teil ihrer Zukunftsaufgaben wieder selbst löst. Wir werden auch das so wichtige Thema der frühkindlichen Bildung und Erziehung nur mit vereinten Kräften, und das heißt eben auch wieder mit Professionalität und mit gesundem Menschenverstand, vorantreiben können. Ein Orientierungsplan für die Kindertageseinrichtungen ist unverzichtbar, aber er darf nicht in einen Zustand münden, der nur aus dem Kindergarten eine Schule macht. Jedenfalls nicht eine Schule heutiger Prägung, meine Damen und Herren. Die Schule selbst muss nämlich ihr Gesicht in der Zukunft gewaltig verändern, nach liberalen Auffassungen. Der Zustand jetzt ist vor allem davon geprägt, dass die Schulen und Kindergärten die Kinder sozusagen garantiert bekommen, egal ob sie etwas dafür tun oder nicht. Die Eltern neigen übrigens umgekehrt auch zur Auffassung, dass sie Bildung und Erziehung staatlich garantiert bekommen, was genauso falsch ist. Schule heute, das ist für mich in viel zu großem Maß ein Zirkel von Entmündigung und Abgabe von Verantwortung. Den Eltern wird vorgeschrieben, wohin sie die Kinder zu bringen haben. Den Lehrern wird alles vorgeschrieben, was sie zu tun haben. Womit dann auch die Kinder quasi staatlich verpflichtet sind, kreativ und fleißig zu werden. Meine Damen und Herren, das kann nicht funktionieren. Ganztagsbetreuung und Gesamtschule liegt deshalb die zentrale Herausforderung im Schulsystem bisheriger Prägung selbst. Und diese Herausforderung lautet, den Schulen, den Eltern, den Familien wieder mehr Freiheit und Verantwortung zu geben, damit unsere Kinder auch zu Freiheit und Verantwortung erzogen werden können. Nachhaltig zu verändern und den Staat zu verkleinern. Dafür brauchen wir mündige und selbstbewusste Bürger. Das Gegenbild ist ein Mensch, der immer auf Anleitung angewiesen ist, der immer von Zukunftsängsten geplagt ist, ständig nach dem Schutz der staatlichen Institutionen ruft. In diese Richtung haben wir uns alle miteinander viel zu lange ziehen und erziehen lassen, meine Damen und Herren. Jetzt sieht jeder, weiß jeder, der es sehen wissen möchte, dass es so nicht geht, dass wir so nicht weitermachen können. Umgekehrt bin ich davon überzeugt, dass wir hier im Land in der Lage sind, dass wir die Kräfte haben, den Staat und die Gesellschaft wieder in die richtige Ordnung zu bringen. Aber wenn wir mit liberaler Politik im Land zu neuen Ufern aufbrechen, dann müssen wir einige Punkte ganz deutlich machen. Wir müssen deutlich machen, dass wir Politik für den Menschen machen und nicht für irgendeine Sache. Die Menschen selbst und ihre Zukunft stehen im Mittelpunkt liberaler Politik, sonst nichts. Wir machen keine Klientelpolitik, wir machen keine Interessenpolitik, wir machen keine Verbandspolitik, sondern wir sprechen alle Menschen mit Baden-Württemberg in diesem Landtagswahlkampf an. Und dieses Angebot wird für alle, die das Richtige sein, die erkennen, dass es manchmal eine Bereitschaft zur Veränderung geben muss, um das Erreichte zu bewahren und weiterzuentwickeln. Wir müssen deutlich machen, dass der eigentliche Grund für die Reformen, für die wir uns einsetzen, der ist, dass wir die Zukunftsfähigkeit dieses Landes sichern wollen. Ganz konkret geht es darum, dass unsere Kinder und unsere Enkel mindestens die gleichen Chancen im Leben haben sollen, wie wir sie bekommen haben. Wir müssen deutlich machen, dass die notwendigen Veränderungen ebenso überschaubar, die unabweisbar sind. Sie überfordern niemanden. Wir wissen, dass die Gegner des Liberalismus permanent versuchen, uns zu verleugnen und dass sie unsere liberalen Pläne aus eigenem Interesse natürlich bis zur Unkenntlichkeit entwickeln. Deshalb sage ich es noch einmal ganz deutlich: Wir wollen keine ganz andere Gesellschaft, aber wir wollen eine ganz andere Stimmung und wir wollen andere Problemlösungen in dieser Gesellschaft erkennen. Die einfachste Arbeitslosigkeit besser zu bekämpfen als hier, für mehr Wachstum zu sorgen und dabei auch noch Bürgerrechte, die das Bankenamt als besser zu behandeln, das zeigen jetzt schon unsere Nachbarländer Schweiz und Österreich. Deshalb gibt es aber auch gar keine faulen Ausreden. Man kann Dinge besser machen als wir, wenn man die notwendigen Reformen nicht verschläft. Wobei die größte Gefahr der Dünne ist. Und das Bewusstsein, wir sind sowieso die Besten, uns kann nichts passieren. Das ist immer gefährlich. Wir müssen schließlich, meine Damen und Herren, in diesem Wahlkampf auch ganz deutlich machen, wie eine vernünftige Regierung für dieses Land nur gebildet werden kann. Nämlich durch eine Koalition von Liberalen und Konservativen, also das, was man gerne eine bürgerliche Regierung nennt. Wir beteiligen uns nicht an Koalitionsspielchen und Spekulationen. Reformen, wie wir sie wollen, sind gegenwärtig nur in einer Koalition mit der CDU möglich. Und auch da ereignen sie sich ganz bestimmt nicht von selbst. Schon ganz kräftig gekitzelt werden, damit er reagiert. Meine Damen und Herren, wir werden den Wahlkampf in einer sportlich fairen Konkurrenz mit den Schwarzen führen, aber wir werden ihnen nichts schenken, weder vor der Wahl noch nach der Wahl. Natürlich würden wir uns gerne vor allem mit Rot und Grün auseinandersetzen. Deren Konzepte sind sicher am weitesten entfernt von liberalen Vorstellungen, aber diese Auseinandersetzung ist nicht einfach. Die Grünen beispielsweise sind, um es möglichst gewählt auszudrücken, in ihrem sehnlichen Wunsch nach Regierung sozusagen ganz von hinten in der CDU verschwunden. Die SPD aus dem eigenen Dreck, in dem sie nur wühlt, sicher nicht raus. Es lohnt sich deshalb einfach nicht, sich lange mit der Konkurrenz auseinanderzusetzen, schon gar nicht auf die polemische Weise, wie Rot-Grün regelmäßig versuchen, ihre eigene politische Blöße zu bedecken. Meine Damen und Herren, wir werden gut daran tun, unser Programm, unsere Vorstellungen, unsere Konzepte unter die Menschen zu bringen. Wir wollen die Menschen im Land für liberale Politik gewinnen. Liberale Politik, die eine Politik für die Menschen im Land ist. Meine Damen und Herren, die Kampagne läuft. Wir werden den Wählerinnen und Wählern deutlich machen, was Sache ist am 26. März, worum es geht, nämlich um ihre Zukunft, ihre Wahl. Dankeschön.